Kaffeeklatsch bei Antenne Pulheim. Sie laden ein, kredenzen eine Tasse Kaffee und wir bringen den Kuchen mit. Der Kuchen stammt von unserem Partner Simonshof in Königsdorf. Und jetzt viel Spaß beim Kaffeeklatsch. Kaffeeklatschzeit bei Antenne Pulheim, back to the roots. Ich bin heute mal an einer Schule. Und wo ich bin und wer mir gegenüber sitzt und worüber wir reden wollen, das erzählst du mal bitte du.
Mein Name ist Hannes Loh, ich bin hier Lehrer am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Pulheim und außerdem systemischer Berater. Und ja, wir reden heute über meinen Vater, Kurt Holl.
Kurt Holl, der Name sagt einigen was, die, sag ich mal, unsere Generation sind. Was ihn ausgemacht hat und warum wir gerade über Kurt Holl heute sprechen wollen, das erfahren wir nach der nächsten Musik. Was mich jetzt noch interessieren würde, wie groß ist diese Schule hier?
Es ist eine große Schule. Wir sind siebenzügig. Das heißt, wir haben zum Beispiel 7 5. Klassen und insgesamt zwischen 1500 und 1600 Schülerinnen und Schüler.
Eine Riesenaufgabe. Wie viele Lehrer bewältigen das?
Im Moment haben wir, glaube ich, so 140, 150 Lehrer, 25 Referendare. Das ist schon viel. Die sind nicht alle Vollzeit hier, klar. Aber hier sind viele Männer und Frauen dabei, den Laden am Laufen zu halten.
Das nur am Rande. Worum es gleich geht, erfahren wir nach der nächsten Musik.
I'm so strung out and now I don't know what to do. Should I take my love away, dear God, how will you pull me through?
Wir sitzen hier zum Kaffeeklatsch im Geschwister-Scholl-Gymnasium. Mir gegenüber Hannes Loh. Aber die Schule ist heute nicht unser Thema, sondern es geht um Kurt Holl, wie du schon eben kurz erzählt hast, dein Vater. Erzähl mal ein bisschen über ihn.
Ja, mein Vater ist im Dezember 2015 verstorben, im Alter von 78 Jahren. Mhm. Und er ist jemand, der in Köln seine Spuren hinterlassen hat. Oft ist er so unter diesem Etikett 68er wird er genannt, aber man verbindet auch sehr viel mit ihm, wenn es um die Arbeit mit Sinti und Roma geht, um das Kämpfen für Menschen- und Bürgerrechte von Sinti und Roma. Da hat er sich sehr, sehr engagiert. Und er ist ein Mensch gewesen, der da ganz früh mit angefangen hat, sich gegen Ungerechtigkeit zu echauffieren. Und er hat das bis zum Schluss gemacht. Also er hat nicht irgendwann aufgehört und eine Familie gegründet und sich ein Reihenhaus gekauft, sondern er hat ja bis zum Schluss eigentlich so das Leben eines, ja, vielleicht Berufsrevolutionärs geführt. Und das ist, glaube ich, das, was ihn ausgemacht hat und auch das, was ihn glücklich gemacht hat.
Wie ist er denn aufgewachsen? Ist das vielleicht der Grund seines Werdens durch seinen Kindheit entstanden?
Also ich glaube, das ist gerade bei dieser 68er-Generation eine Geschichte, die man sich auf jeden Fall anschauen muss. Er gehört ja zur 38er-Generation. Er ist 38 geboren in Nördlingen. Das ist eine schwäbische Enklave in Bayern und eine ganz beschauliche, mittelalterliche Kleinstadt, die auch heute noch eine Stadtmauer hat, die einmal wirklich rundrum führt. Also man kann, wenn man in Nördlingen wohnt, auf der Stadtmauer einmal um die Stadt joggen. Das geht tatsächlich. Ganz beschauliches Städtchen. Und dort ist er geboren und groß geworden und ist dann im Alter von 16, 17 ist er nach Köln gezogen. Und er hat einen Vater gehabt, der wie viele Väter dieser Generation die Nationalsozialisten unterstützt hat, und sein Vater ist auch Mitglied der Waffen-SS geworden und ist am Ostfeldzug beteiligt gewesen und auch am Holocaust beteiligt gewesen und ist 1942 ist er, im Februar 42 ist er im Krieg umgekommen.
So wie du das Aufwachsen eben beschrieben hast, Nördling, das klang erstmal sehr behütet, aber die Zeit war natürlich auch extrem schwierig. Bis zu dem Zeitpunkt, wo das klar war, dass sein Vater da verwickelt war in das Geschehen der NS-Zeit, was hatte er da für ein Verhältnis? Kannst du das umschreiben?
Ja, das ist natürlich total schwierig. Wie will man ein Verhältnis entwickeln zu einem Vater, den man verliert, als man 3-4 Jahre ist. Ich glaube, dass er, also es war, glaube ich, so, dass er ihn lange als Jugendlicher idealisiert hat. Also da hat auch die Mutter zu beigetragen. Es gab zum Beispiel eine Illustrierte, die mein Großvater, der war Kratfahrer bei der Waffen-SS, hatte da so eine Meldefunktion, und da war er auf dem Motorrad abgebildet, auf so einer Illustrierten, so ein Foto von ihm. Ganz fesches Foto, und es gibt ganz, ganz viele Fotos von meinem Großvater. Das liegt daran, weil der Hobbyfotograf war und auch Hobbyfilmer. Es gibt auch Filmaufnahmen. Mhm. Und wir haben 3.000-4.000 Fotos aus dieser Zeit 33 bis 41. Eigentlich so eine bürgerliche Dokumentation des NS-Alltags. Mhm. Und immer wenn da was los war in Nördlingen, wenn die SA aufmarschiert ist, dann wurden viele Fotos gemacht. Wenn höhere SS-Führer gekommen sind, wurden viele Fotos gemacht. Und das ist da alles dokumentiert. Und wenn ich meinen Großvater auf diesen Fotos sehe, dann ist das so ein richtiger Lebemann, Sunnyboy. Also jemand, der einfach Lust hat, irgendwie Spaß zu haben und den Frauen, glaube ich, auch ganz gut gefällt. Mhm. So gar nicht das Typische, was man irgendwie verbindet, wenn man SS hört oder Nationalsozialismus.
Ja, und wie das weitergeht, das erfahren wir nach der nächsten Musik. What a beautiful morning. Kaffeeklatsch bei Antenne Pulheim. Wir unterhalten uns über Kurt Holl, Hannes Loh, seinen Sohn. Erzählt ein bisschen, wir sind eben in den Jahren Mitte 40er hängen geblieben. Dann ist er auch aus Nördlingen weggekommen. Mhm. Wie ging es dann weiter?
Also mein Vater, beziehungsweise unser Vater, ich habe ja noch einen Bruder, den Benjamin, der heute leider nicht hier sein kann, der ist Anfang 20. Unser Vater hat dann eine wichtige Station gemacht, und zwar in einem pietistischen Internat im Schwarzwald.
Das klingt brutal.
Ja, da ist er geparkt worden. Das hat aber tatsächlich dazu beigetragen, weil diese Herrenhuter Brüdergemeinde, die haben schon in dieser Zeit relativ pädagogisch liberal unterrichtet. Mhm. Also da gab es teilweise so eine Augenhöhe zwischen Lehrern und Jugendlichen, und da wurde auch über politische Themen diskutiert. Und unser Vater war ein zutiefst engagiert religiöser Jugendlicher, also der war auf der Suche nach Christus und wollte auch alle anderen bekehren.
Und woher kam das? War das von der Mutter aus, von Haus aus oder durch das Internat, oder?
Ja, ich glaube,
einfach auf der Suche nach Antworten.
Ich glaube, das war genau auf der Suche nach Antworten und für ihn eine Möglichkeit, in Bewegung zu kommen, sich zu engagieren. Und da ist er in dieser Herrenhuter Brüdergemeinde gewesen, wo übrigens einige Alt-68er auch waren.
Aha.
Der Langhans war da von der Kommune 1, und ich glaube auch noch ein paar andere, die später 68 eine Rolle gespielt haben, die sind tatsächlich auch durch so pietistische Internate gegangen. Also irgendwie scheint es da so eine Art revolutionären Geist gegeben zu haben, den die da mitgenommen haben. Und wie gesagt, mein Vater war wirklich, also man würde heute vielleicht sagen, religiöser Fundamentalist. So, ne? Der hat also das Wort Gottes sehr ernst genommen und ist auch in dieser religiös aufgeheizten Gesamtverfassung nach Köln gezogen. Und da ist er dann in die Kreuzgasse, Gymnasium Kreuzgasse, in die 11. Klasse. Und hat da dann die Oberstufe gemacht.
Reines Jungengymnasium. Da war ich nämlich auch. Ich war die letzte Jungenklasse. Mhm. Das war nicht schön.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Und da hat er dann tatsächlich auch so Aufgaben wie den Schulgottesdienst übernommen und hat sich da auf die Kanzel gestellt und seinen Mitschülern gepredigt, also dass Küssen vor der Ehe gar nicht geht, und ihnen da die Höllenqualen versprochen, wenn sie dazu wieder handeln. Also war da wirklich sehr.
Davon war er aber auch überzeugt.
Er war da total überzeugt. Er ist auch. Eigentlich. Er hat mir auch Geschichten erzählt, wie er als 17-Jähriger mit so einem Fahrrad, wo er dann Jesus liebt dich irgendwie dran geklebt hat, ist er dann da in diese alte Prostituiertengasse da, die geht so von der Friesenstraße, glaube ich, ab.
Da kenne ich mich überhaupt nicht aus.
Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. da ist heute so eine Nobel, das ist heute so eine Nobelgasse, da erinnert nichts mehr dran. Ehrenstraße, genau, ist von der Ehrenstraße ging das ab. Und da ist er dann hin und hat so kleine Ausgaben des Neuen Testaments an die Prostituierten verteilt. Ne, und wollte,
die sehr dankbar waren.
Die ihm angeschaut haben mit ihren großen Brüsten und gesagt haben, den süß fanden. Ne? Und das hat, glaube ich, den Kurt dann teilweise auch aus der Fassung gebracht. Und er hat dann aber auch besoffene Freier angesprochen und hat denen ein schlechtes Gewissen gemacht. Hatte dann auch manchmal Erfolge. Ne? Manchmal hat er dann einen erwischt, der dann wirklich dann das bereut hat und sich bei ihm ausgeheult hat und so. Also das war so sein frühchristliches Engagement. Schon da hat er die Sache sehr, sehr ernst genommen, wie er später auch bei anderen Themen Dinge sehr ernst genommen hat und auch da nicht locker gelassen hat.
Ist er als Einzelkämpfer vorangegangen oder war es eine Gruppe, in der er dann sich bewegt hat, um diese Überzeugungen auszuleben?
Also er ist als Einzelkämpfer unterwegs gewesen und war natürlich auch in Strukturen eingebunden, im CVJM und so. Und dann sind die zusammen auf Freizeiten gefahren und er hat dann verhindert, dass sich die Jungen da mit Mädchen treffen, die sich für die interessiert haben. Hat die Mädchen mit dem Wasserschlauch verscheucht, damit es da keinen vorehelichen Kontakt gibt.
So ist recht. Aber wir werden jetzt gleich nochmal in den Kuchen beißen und in den Kaffee und hören uns dann die Geschichte gleich weiter an. Hannes Loh erzählt uns von Kurt Holl, seinem Vater. Wir sind jetzt in der Zeit stehen geblieben, wo Kurt Holl 17, 18 war, Gymnasium Kreuzgasse besucht hat. Hat er da auch das Abitur dann gemacht?
Er hat das Abitur da auch gemacht und das war, wie gesagt, für ihn eine sehr religiös bestimmte Phase. Interessanterweise hat das eben in der frühen Bundesrepublik auch dazu geführt, dass er sich sehr politisch engagiert hat. Er hat sich gegen die Wiederbewaffnung engagiert, er hat sich gegen den Algerienkrieg engagiert. Das war also aus der religiösen Überzeugung heraus, dass Krieg ungerecht ist und dass das nicht geht. Und er hat, als er dann mit der Abschlussfahrt, sind sie nach Paris, und da hat er sich bei der illegalen algerischen Botschaft, der algerischen Befreiungsfront, hat er sich mit Flugblättern versorgen lassen und hat sozusagen diese FLN-Flugblätter in einem Koffer nach Paris geschmuggelt und hat die dort überall ausgelegt. Mhm. Die waren auf Französisch natürlich und er hat da in den späten 50er Jahren, ich glaube 56, 57 war das, hat er also in Paris Propaganda für die FLN gemacht, für die algerische Befreiungsfront, und hat sich dafür eingesetzt, dass die Franzosen aus Algerien verschwinden. Das war nicht ganz ungefährlich. So.
Das denke ich mir. Ja. Auch gerade in der Zeit. Aber da war er auch wieder, wenn ich das mal so sagen darf, Einzeltäter.
Genau, das war eine Sache, da wollte er sich engagieren. Er hatte vorher Theodor Heuss geschrieben, dem Bundespräsidenten, dem ersten Bundespräsidenten, hat gesagt, also hat ihm so von seinen Gewissenskonflikten geschrieben und hat gesagt, er kann das nicht mit ansehen, dass dort diese Algerier unterdrückt werden und dass der Kolonialismus von Frankreich dort weitergeführt wird, und gerade hätte man die Nazis gehabt und die Franzosen würden in Algerien mit Mitteln vorgehen, die wieder die Menschenrechte verletzen, das würde nicht gehen. Und er hat sogar Antwort gekriegt von Theodor Heuss, der ihm geschrieben hat, so, also erstmal, glaube ich, gelobt hat, dass er sich da engagiert und ihn empfohlen hat, so Briefkontakte mit französischen Studenten mal aufzunehmen. Also so eine gemäßigte Variante. Aber Kurt hat sich dann doch eher für die direkte Aktion entschieden und dann Flugblätter mit nach Paris genommen.
Also ein starkes Ungerechtigkeitsbewusstsein.
Definitiv.
Und auch das Gefühl, was bewegen zu müssen, aber auch zu können. Ich meine, du musst ja erstmal den Schritt wagen, überhaupt Aktionen zu machen.
Ja.
Und dann davon überzeugt sein, dass du damit auch wirklich was bewegen kannst.
Das ist ein interessanter Punkt, den du ansprichst. Und ich glaube, die Erfahrung hat mein Vater sehr früh gemacht, dass es immer einen Weg gibt, wirksam zu sein. Und dass es einen Weg gibt, irgendwo anzufangen und Wirkung zu erzielen. Und dass diese Überzeugung hat ihm einen großen Optimismus gegeben und ihn auch bis zum Schluss nicht losgelassen. Er hat auch noch mit 77 Pro-Köln-Plakate entfernt mit Freunden. Ja. Und das war für ihn das Selbstverständlichste der Welt.
Das ist ja etwas, was in der heutigen Zeit komplett fehlt. Jeder will sich raushalten. Jeder denkt an sich und sein kleines Zuhause. Hoffentlich passiert nichts. Mhm. Komplett politverdrossen. Sieht man an Wahlbeteiligung und Ähnliches. Ja. Es hat ja keiner mehr das Gefühl, dass er wirklich irgendetwas bewegen kann, geschweige denn durch eine Stimme, die er abgibt.
Ja, das stimmt. Und das ist auch eine Sache, über die mein Vater sich auch als er älter war, also vor allem als er älter war, da hat er drüber nachgegrübelt, warum machen die jungen Leute nicht? Sie könnten doch viel machen. Mhm. Ich glaube, wenn er dann die Aktion im Hambacher Forst mitbekommen hätte, da hätte er genickt und gesagt, seht ihr, es geht doch. Ne? Zeigt euch, go in, sit in, teach in. Ne? Mhm. Wenn ihr da seid und wenn ihr präsent seid und euch nicht sofort verscheuchen lasst, dann passiert etwas. Ne? Und das ist eine Sache, die er mitgenommen hat. Und dann muss man natürlich sehen, dass die Zeit der 50er Jahre in der Adenauer Bundesrepublik, das war natürlich auch, das kann man sich, glaube ich, heute schwer vorstellen, den Mief dieser Zeit, die ganzen alten NS-Verbrecher, die da weiterhin in hohen Positionen sind, das Schweigen über die Taten, das Totschweigen des Terrors, sind dann ja Krusten, die überhaupt durch die 68er erst aufgebrochen sind.
Wie sich das weiterentwickelt hat, das erfahren wir nach einer kleinen Musik. Kurt Holl beschäftigt uns heute im Kaffeeklatsch. Hannes Loh erzählt aus der Geschichte von Kurt Holl. Wir sind eben Anfang der 60er hängen geblieben.
Genau. Das ist eine wichtige Zeit auch für diese Generation gewesen. Und für Kurt war ein ganz wichtiges Ereignis der Film Nacht und Nebel, ein französischer Film über die deutschen Konzentrationslager, der zum ersten Mal das Grauen des Holocaust und dieses Konzentrationslagersystems visuell gezeigt hat. Und nachdem er diesen Film gesehen hat, war irgendwie klar, dass da was nicht stimmt und dass sich da was ändern muss. Das ging vielen aus seiner Generation so. Und er hat dann in den Folgejahren eine Entwicklung gemacht. Also er hat immer gesagt, ich bin eigentlich ein 58er, so, ne, weil er eigentlich schon ein bisschen älter war als die 68er dann. 68 war er ja schon jemand, der ja Ende 20, 30 eigentlich war. Und dann hat er sich als Student sehr engagiert. Im SDS hier in Köln auch, hat das Rektorat besetzt, hat die Uni in Rosa-Luxemburg-Universität umbenannt. Dazu gibt es gerade eine tolle Ausstellung im Kölner Stadtmuseum zu 1968 und da kommt unser Vater auch vor, weil er eben da in dieser Zeit auch eine wichtige Rolle gespielt hat.
Was macht das mit einem, wenn man auf einmal erkennt, dass die Erzählung, die man ja möglicherweise nicht direkt erlebt hat im Kriege, wenn einem gewahr wird, dass es pure Realität war und dass der Vater irgendwo ja auch damit gespielt hat.
Ja, also das, was das mit Kurt gemacht hat, das habe ich mich auch oft gefragt. Er hat ja eigentlich, er hat das immer geahnt, er wusste ja, was da an der Ostfront passiert ist und was die SS dort gemacht hat. Es gab dann aber in den 90ern kam ein Buch raus von Martin Küppers, einem Historiker, der genau das Regiment untersucht hat, wo unser Großvater mit unterwegs war. Und der hat halt nachgezeichnet, an welchem Tag die wie viel tausend Juden wo erschossen haben. Und so konnte Kurt dann rausfinden, dass zum Beispiel an seinem Geburtstag hat er eine Feldpostkarte von seinem Vater gekriegt und die hat er offenbar geschrieben an einem Tag, wo die 1200 Frauen, Kinder und Männer erschossen haben. Und das zusammenzukriegen, ne, zu wissen, mein Vater war direkt an der Ermordung von unzähligen Menschen beteiligt Und gleichzeitig ist es ein liebender Vater, der mir Briefe schreibt, der, es gibt ganz rührende Fotos von unserem Großvater, wo er den Kurt auf dem Arm hat als Baby und wo man sagt, das ist eine ganz tolle, herzliche Familie.
Ja.
So. Und dieser Mensch ist aber gleichzeitig an einem Massenmord beteiligt. Und das ist natürlich das Schicksal auch dieser Generation, die untersucht, was haben meine Eltern gemacht in der Nazi-Zeit, wo waren die, und dann oft eben feststellen, entweder wir kriegen gar keine Information oder eben darauf stoßen, ja, die waren vielleicht direkt an Verbrechen oder indirekt an Verbrechen beteiligt. Und das hat ja auch diese Explosion 68 ausgemacht. Ne? Ja.
Das sagt ja viel auch über die Verführbarkeit des Menschen aus und macht einem auch so ein bisschen Angst, dass solche Geschichten sich wiederholen können, auch wenn wir alle immer sagen, nee, das kann sich niemals wiederholen.
Auf jeden Fall. Also Kurt hat immer die Geschichte erzählt, dass die Mutter sagt, ja, der Franzl, also der Vater, also der ist zur SS gegangen, weil die so schicke Uniformen haben. Und es war klar, die reichen Bürgersöhne, die gehen eher zur SS. Genau. Und die Proletarier gehen zur SA. So, ne, so war die Aufteilung und es war irgendwie klar, dass man das macht. Und dann fängt der Krieg an und plötzlich ist man mittendrin.
Ja. Ja, ein grausiges Thema, über das man nicht oft genug nachdenken sollte, auch in der heutigen Zeit. Was mich jetzt mal interessiert, das ist natürlich ein Quantensprung. Du hattest erzählt, dass er versucht hat zu bekehren, kein Kuss vor der Ehe und so weiter und so fort. Wann fing denn das Spiel bei deinem Vater an? Sprich, dass er sich fürs weibliche Geschlecht interessiert hatte und wann kamt ihr dann ins Spiel, die Söhne?
Ja, also 68 ist ja das Diktum, dass so die klassische Zweierbeziehung eher nachrangig ist. Und meine Eltern haben sich eben kennengelernt und meine Mutter war irgendwann schwanger und dann war klar, naja, so ein Berufsrevolutionär als Vater ist vielleicht schwierig. Und dann hat sie jemand anderes geheiratet und ich bin aufgewachsen in dem Glauben, dass das auch mein Vater ist und habe erst mit 20 erfahren, dass Kurt Holl mein Vater ist. Also das ist auch keine ganz untypische Geschichte für Kinder der 68er-Generation.
Auf den Schreck machen wir noch eine Pause und dann möchte ich nachher von dir wissen, wie du persönlich damit umgegangen bist. Hannes Loh erzählt von seinem Vater Kurt Holl und eben hat er uns gesagt, dass er mit 20 erst erfahren hat, dass Kurt Holl sein Vater ist. Was hat das mit dir gemacht? Ich meine, 20 ist noch ein relativ junges Alter.
Ja, das ist, da ist man noch jung und gleichzeitig hat man schon ganz wichtige Sachen hinter sich. Ja, das war natürlich eine völlig abstrakte Information erstmal für mich. Und
gab es einen Anlass, warum gerade in dem Alter?
Ja, ich wollte nach Köln ziehen und dort studieren und wusste, meine Mutter hat da einen alten Studienfreund und der ist Kurt Holl. Und dann bin ich ein bisschen konkreter geworden, habe gesagt, gib mal die Adresse von dem, dann kann der mir vielleicht beim Wohnungssuchen helfen. Und dann haben meine Eltern beschlossen, naja, dann sagen wir es ihm besser. Und dann habe ich ihn halt kennengelernt und ist natürlich eine Information, die dazu führt, dass man sich über ganz wesentliche Dinge nochmal Gedanken macht. Was bedeutet Vaterschaft? Was bedeutet es, der leibliche Sohn zu sein oder der nicht leibliche Sohn? Wer bin ich eigentlich? Von wem habe ich was? Also da haben sich mir in dem Alter nochmal ganz existenzielle Fragen
gestellt. Bist du da gestellt. Als Einzelkind aufgewachsen?
Ich bin da als Einzelkind aufgewachsen,
genau. Hattest aber nie das Gefühl, dass dein dich erziehender Vater nicht dein Vater ist. War für dich eigentlich...
Nee, das war für mich eigentlich klar, dass das unsere Familie ist und deshalb hat das auch so viel über den Haufen geworfen. Also das war schon sehr viel Nachdenken, Grübeln, mit vielen Leuten nochmal drüber sprechen. Naja, und dann habe ich Kurt nach und nach kennengelernt und hatte dann aber auch schnell den Eindruck, okay, das hätte man auch schlechter treffen können. Ne? Also eigentlich hast du da einen Vater, der doch eine sehr interessante Person ist und wir haben viel ausgetauscht, er hat mich immer unterstützt, bis zum Schluss hat er mich eigentlich immer unterstützt, so wie er also das
Kurt
konnte. Kurt wusste das, genau. Und die hatten aber das Arrangement untereinander so, nee, komm, wir tun, das sei das Beste für das Kind, wie Erwachsene sich das dann so vorstellen. Deshalb ist das für mich heute so ganz normal, das gehört zu meiner Biografie. Und gleichzeitig weiß ich natürlich, dass das im Vergleich zu anderen Familiengeschichten was Besonderes ist.
Und dann hast du Stück für Stück eine Beziehung aufgebaut. Warst du da eigentlich der Initiator? Oder als Kurt merkte, dass du dafür offen bist, ging das dann schneller, besser, einfacher?
Also Kurt wollte mich sehr schnell irgendwie auch als Sohn kennenlernen und hat mich auch mitgenommen. Dann waren wir essen mit Frau Neven-Dumont, zu Günter Wallraff Tischtennisspielen gegangen oder zu Jürgen Becker auf die Stunksitzung, also zu seinen Freunden, seinen bekannteren Freunden irgendwie, die habe ich da so kennengelernt. Ich kannte die vorher alle gar nicht. Und gleichzeitig habe ich aber eben immer auch mehr von ihm kennengelernt. Ich habe dann auch noch eine neue Oma gehabt, die mich so aufgenommen hat, als wäre ich schon immer ihr Enkel gewesen. Und das war eigentlich sehr schön. Also insofern habe ich mich da auch schnell wohlgefühlt. Gleichzeitig ist Kurt eben nicht mein Vater gewesen, der mich großgezogen hat. Das ist mein Stiefvater gewesen.
Ja. Ich bin deswegen da ein bisschen nachdenklich, weil ich eine ähnliche Biografie habe und habe in dem Gespräch mir überlegt, wie habe ich eigentlich damals reagiert, wie war das für mich. Aber das mal nur am Rande. In welchem Zeitfenster bewegen wir uns gerade?
Ja, also das war Anfang der 90er Jahre. Da habe ich ihn kennengelernt. Und dann habe ich ja noch einen Halbbruder gekriegt, den Benjamin. Der und da hat Kurt wirklich alles dafür getan, dass er für den Benjamin auch ein richtiger Vater sein kann. Da war ihm das sehr, sehr wichtig. Und die beiden haben ja auch bis zu seinem Tod zusammengewohnt. Und Benjamin hat eben das von Kurt bekommen, was ich nicht erlebt habe. Und gleichzeitig habe ich dann ab Anfang 20 Kurt als Vater gehabt. Und wenn man jetzt meine Geschichte und Bennys Geschichte zusammentut, dann hat man eigentlich so das, was ein Sohn von seinem Vater haben sollte. So, aber das haben wir halt dann getrennt voneinander, aber da wir beide uns als Brüder sehr gut verstehen, haben wir es irgendwie doch auch zusammen.
Wovon hat Kurt zu der Zeit gelebt?
Kurt ist Lehrer gewesen, am Berufskolleg, hat dann in der Rente sehr wenig Geld gekriegt, weil er Berufsverbot hatte, 68, hat mit von lächerlichen 700, 800 Euro oder so gelebt, aber er hat immer gerne bescheiden gelebt. Er hat in einer Zwei-Zimmer-Wohnung am Friesenwall gelebt und hat von da aus seine Aktionen mit seinen vielen, vielen Freunden geplant und war damit immer glücklich bis zum Schluss.
Ja, Hannes, wenn man so mit dir plaudert, die Geschichte ist ja wirklich sehr, sehr umfangreich. Es gibt sehr, sehr viel zu erzählen, auch viele interessante Geschichten. Und das hat dich und dein Bruder auf die Idee gebracht, ein Buch zu dem Thema zu machen, ist das richtig?
Erzählt, ja, oder? Also die Sache ist, dass wir ein bisschen auch das als Vermächtnis unseres Vaters hinterlassen bekommen haben. Denn Kurt hatte vor, eine Autobiografie zu schreiben, hat das auch gemacht und konnte die nicht vollenden. Und wir haben nach seinem Tod auf seinem PC viele fertige Kapitel gefunden, viele angefangene und haben gemerkt, Mensch, das ist eine so interessante Geschichte, die müssen wir irgendwie zusammensuchen und da müssen wir was draus machen. Und da es eben eine unvollständige Autobiografie ist, ein paar Sachen fehlen, aber dennoch ein ganz, ganz spannendes Zeugnis dieser Generation, haben wir da ein Buch draus gemacht und haben das auch ergänzt durch ein Interview der Lektorin mit Benjamin und mir. Und das ist letztendlich diese Autobiografie geworden.
Genau. Und dieses Buch ist vor kurzem erschienen und deshalb kann jeder, der sich für diese Geschichte interessiert, und ich denke, wir haben in unserem Kaffeeklatsch das Interesse noch deutlich geweckt, weil es wirklich eine spannende Geschichte ist, ist überall in allen Buchläden zu kaufen.
Genau.
Hannes, ich könnte mit dir eigentlich noch Stunden weiter quatschen, aber leider ist der Kaffeeklatsch begrenzt. Ich danke dir, dass du uns die Zeit gegeben hast, ein paar Einblicke zu bekommen und sage vielen Dank für die Infos.
Ich danke euch für die Zeit und für den leckeren Kuchen.
Alles klar.